Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Reihe Die Wertschöpfer. In den nächsten Wochen und Monaten sind wir in ganz Bayern unterwegs und schauen uns vor Ort an, wie aus nachwachsenden Rohstoffen nachhaltige Produkte werden. Heute sind wir zu Gast in Donaumoos. Und ja, es regnet ein bisschen. Das ist gut für den Boden und gut fürs Moor. Aber wie kann der Mensch das Moor schützen und wie kann er es nutzen? Darum geht es in dieser Folge.
Also, ja, mein Name ist Anita Walter. Ich bin zuständig beim Donaumoos Zweckverband für das ganze Thema Wertschöpfung. Ich bin seit 2019 schon beim Donaumoos Zweckverband und in den letzten Jahren ist halt dieser ganze Themenbereich mit der Wertschöpfung immer größer geworden, das Aufgabengebiet. Wir haben sehr viele Förderanträge gestellt. Das ist unter anderem meine Aufgabe gewesen, Projektanträge zu schreiben, Förderungen zu akquirieren und dann halt die Projekte zu begleiten, zu koordinieren, Mittelabrufe zu machen und im Prinzip zu den unterschiedlichsten Themen, die wir da untersucht haben, was man mit Moorkulturen anstellen kann. Ganz ursprünglich war es ja so, dass in den 60er, 70er Jahren sehr schwere Hochwasser Ereignisse gegeben hat und darauf aufbauend haben wir dann gesagt, wir müssen was tun, um hier im Hochwasserschutz zu betreiben im Donaumoos. Und da ist dann in den 90er Jahren, also genau 1991, der Donaumoos Zweckverband als kommunaler Zweckverband gegründet worden vom Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Dann war der Bezirk von Oberbayern dabei und drei Donaumoos-Gemeinden, die im Kern betroffen waren. Und damals war aber der Fokus mehr auf Hochwasserschutz und es war ja so, dass man halt auch diesen ländlichen Siedlungsraum erhält, den Kulturraum, dass man Artenschutz betreibt auf diesen Flächen. Wir haben ja ein ganz großes Wiesenbrüter-Schutzgebiet bei uns in der Region und dass man halt das fördert, dass es mehr Wiesen wieder gibt bei uns im Donaumoos. Und das Thema Moorschutz war daher relevant, also dass die Landwirte halt weiter andere Böden bewirtschaften können. Und das Thema Klimaschutz ist dann erst zum späteren Zeitpunkt dazu gekommen und spielt aber jetzt eine immer größere Rolle. Wir sehen das ja, es finden parallel ganz viele wissenschaftliche Untersuchungen statt, wie viel CO2 bei uns im Donaumoos ausgast. Und also wenn man sich das jetzt mal vorstellt, auf einem Hektar sind es ungefähr 40 Tonnen CO2-Äquivalente, die durch die Zersetzung vom Torf jedes Jahr emittiert werden.
Ein möglicher Lösungsansatz, der vor allem auch in den letzten Jahren immer mehr Beachtung findet, sind Paludikulturen, wie etwa Schilf, Rohrkolben oder Säcken.
Wenn wir jetzt Moorkulturen anbauen und dafür Flächen vernässen, weil die Moorkulturen wachsen halt nur auf nassen Flächen, dann hat man da eine Win-Win-Situation praktisch. Also man vernässt die Flächen, hat aber eine Kultur, die zusätzlich nicht bloß verhindert, dass durch die Wiedervernässung CO2 nicht ausgast, sondern auch wieder CO2 im Boden bindet. Die bilden ein Wurzelwerk außer Dichtes und dadurch haben die Flächen dann in der Summe ungefähr 50 Tonnen CO2, das dadurch nicht in die Atmosphäre dann emittiert wird. Zusätzlich ist es so, diese Flächen, die mit Moorkulturen angebaut werden, die werden ganz selten bewirtschaftet. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Wiesenbrüter nimmt, da passiert auf diesen Flächen, die werden frühestens im Spätsommer, also sagen wir mal August, September geerntet bis in Februar rein. Und da ist ja überhaupt keine Brutzeit mehr von den Vögeln. Also von März, wo eigentlich die Wiesenbrüter wieder zurückkommen ins Donaumoos, bis September werden die Flächen überhaupt nicht bewirtschaftet. Und da ist diese Ruhe, tut eben der Natur auch gut, weil das ist nicht bloß, dass die brüten zwar auf Wiesen, aber die gehen zur Nahrungssuche auch in diese Moorkulturen rein. Und die ganze Insektenwelt, also denen passiert ja über das ganze Jahr dann nichts. Also, oder auch die Amphibien, die ziehen sich ja dann auch im Winter. Also die Hauptbeerntung der Moorkulturen ist ja dann Richtung Winter. Das sind ja die Amphibien, haben sich ja da auch schon zurückgezogen. Also das ist eigentlich für den Arten- und Naturschutz dann auch bedeutend. Und der nächste Aspekt ist, dass man von den Kulturen dann trotzdem eine Wertschöpfung hat. Also das ist jetzt nicht eine reine Naturschutzfläche, sondern man hat am Ende des Jahres, wenn praktisch die Nährstoffe von der Pflanze wieder in den Boden zurückgezogen werden, ein verholztes Material. Und dieses verholzte Material braucht man für die unterschiedlichsten Wertschöpfungszweige.
Weil nur durch das Verholzen,
hat es eine gewisse Festigkeit, weil diese grünen Stängel kann man jetzt ja nicht für Baustoff verwerten, kann man aber auch nicht in der Papierindustrie brauchen, weil da noch sehr viel Eiweiß drin ist in dem grünen Stängel. Und sobald es verholzt ist, zieht halt die Pflanze die Nährstoffe in die Wurzeln zurück und dann ist es erst geeignet dafür, dass man es auffasert. Und ansonsten hätte man zu viele Fremdstoffe mit drin im Papier oder müsste die vor allem rausfiltern.
Neben dem richtigen Timing bei der Ernte ist vor allem auch die richtige Technik entscheidend. Hier sind derzeit allerdings noch ein gewisses Erfindertum und Improvisationskunst gefragt.
Also wir haben praktischen Landwirt hier in der Region, der selber sehr findig ist, der auch schon zum Beispiel Gitterreifen dran baut hat, damit er nicht so einsinkt, damit er nicht so einen großen Druck auf den Boden ausübt, der alle möglichen Techniken selber schon ausprobiert hat, um dieser speziellen Situation auf den Moorflächen gerecht zu werden.
Grüßt euch miteinander, ich bin der Bruno Florian und komme aus dem Landkreis Neuburg-Schomhausen, genauer gesagt aus dem Donaumoos. Und neben meiner Landwirtschaft mit Schwerpunkt Ackerbau habe ich mich auf Biotop- und Landschaftspflege spezialisiert. Und daraus ist eigentlich auch die persönliche Interesse entstanden, wie man das Thema Wiedervernässung, wo er immer größere Wellen schlägt, angehen kann. Und ob das überhaupt machbar ist, die Kulturen wie Schulf, Rohrglanzgras, Säge und Co. vernünftig auszubauen und zu ernten. Eine große Herausforderung an der Ernte oder an der Bewirtschaftung von den wiedervernässten Flächen ist einfach, dass es wenig Erfahrung und keine Standardtechnik von Bank gibt, die man ohne größere Umbauten oder Modifizierungen einsetzen kann.
Damit das anders wird, hat sich das Team vom Zweckverband schon einiges überlegt und ausprobiert.
Wir haben einen eigenen Projektantrag für eine Erntemaschine gestellt. Wir haben uns da so viel Gedanken gemacht, wie die ideale Erntemaschine ausschauen müsste. Also die Erntemaschine, die muss leicht sein, damit es halt auf diesen vernässten Flächen fahren kann. Dann muss die Erntemaschine das Material direkt ernten und aufnehmen, damit es nicht auf den Boden fällt, nur mal nässer wird oder verschmutzt wird. Weil wir brauchen ja hochwertiges Material für hochwertige Endprodukte. Dann wollen wir das so häckseln, dass halt ideal schon vorgehäckselt ist für weitere Verarbeitungsstufen. Also, dass man das einstellen kann. Wir haben da die großartigsten Ideen gehabt, haben uns eine tolle Forschungspartner gesucht in ganz Deutschland. Und leider haben wir jetzt halt das Projekt nicht bekommen und jetzt wird die Maschine womöglich nicht gebaut, aber wir sind ja da immer motiviert, neue Fördertöpfe aufzutun und schauen wir mal, wie es da weitergeht. Wir haben aber auch schon Fachmaschinen oder Spezialmaschinen da gehabt, die aus den Niederlanden, die halt die Flächen beerntet haben, um einfach den Landwirten da zu zeigen, wo die Reise hingeht. Wo wollen wir hin? Was könnten wir uns vorstellen, dass wir entwickeln und nehmen natürlich dann auch gerne von den Landwirten, die dann zu der Erntevorführung kommen, Anregungen auf. Das ist ja dann auch Sinn und Zweck dieser Übung, dass man sagt, okay, die wünschen sich jetzt mehr Schlagkraft oder hätten eine Idee, wie man das mitentwickelt. Also das war schon auch der Plan, dass man da die Landwirte als Fachexpertise dazu holen, damit man nicht einfach was entwickelt und stellt es ihnen dann hin, jetzt fahrt's mal damit, sondern dass das heute auch ihr Wirken ist, das da mit einfließt.
Ist die Ernte geschafft, lässt sich das Rohrglanzgras ganz unterschiedlich einsetzen. Was alles damit möglich ist oder zukünftig sein könnte, zeigen die vielen verschiedenen Projekte, die der Zweckverband in den letzten Jahren initiiert und teilweise auch schon erfolgreich abgeschlossen hat.
Also begonnen hat das Ganze im Rahmen von diesem größeren Projekt MoorBW, also moorverträgliche Bewirtschaftungsmaßnahmen. Und da ist der Donaumoos-Zweckverband eben in diesen Themenkomplex Wertschöpfung eingestiegen. Da haben wir erste so kleine Versuche durchführen lassen. Also das waren so kleine Forschungsaufträge, jetzt mal an kleine Unternehmen, die so Startups gehabt haben, oder mal an eine Hochschule, dass man mal so kleine Dinge untersucht. Genau, und das waren halt zuerst die Voruntersuchungen und anschließend an diese Voruntersuchungen haben wir halt geprüft, ob es möglich ist, da eigene Forschungsprojekte draus zu generieren und haben Fördermittel beantragt. Und so kam ein erstes Projekt zustande, dass wir die Auffaserung von Moorkulturen untersucht haben. Und da war das, da gibt es unterschiedliche Verfahren, einmal ein mechanisches Aufschlussverfahren und einmal hydrothermales Aufschlussverfahren. Da haben wir die gegenübergestellt in diesem Forschungsprojekt und haben genau die Eignung der Moorfasern in so kleinen Labortests untersucht. Aufbauend auf diese ersten Untersuchungen, das war ein kurzes Projekt, das war nur 4 Monate lang, aber da haben wir schon die ersten Erkenntnisse draus gewonnen, haben wir da ein großes Projekt beantragt, das jetzt seit 1,5 Jahren läuft. Promofa nennt sich das, Produkte aus Moorfasern. Und da haben wir untersucht, dass wir Papier herstellen. Da haben wir mit der Büttenpapierfabrik in Gmund zusammengearbeitet und haben unterschiedliche Rezepturen entwickelt. Einmal mit 15% Rohrglanzgrasfasern, einmal mit 30% Rohrglanzgrasfasern und haben halt da unterschiedliche Papiere dann für Briefumschläge und für andere Sachen, Postkarten und so entwickelt. Und ein weiteres kleines Teilprojekt in dem Promofa war dann, dass wir versucht haben, aus unseren Moorfasern so Pappschälchen herzustellen. Also da gibt es unterschiedliche Verfahren, wie man jetzt zum Beispiel Eierkartons herstellt. Das ist ja ein Wet Molding. Da wird ja aus den Fasern wird so eine Art Maische angesetzt und es wird dann im Pressverfahren die Form rausgepresst und dann anschließend getrocknet. Das ist sehr energieintensiv. Darum haben wir hier versucht, im Trockenpressverfahren das herzustellen, um halt die auch hier nachhaltiger zu wirtschaften. Und da haben die ersten Ergebnisse, die sind sogar lebensmittelkonform. Also man könnte jetzt da zum Beispiel Fleisch oder sowas auch drauf oder da drin verpacken in diesen Pflanzenschälchen. Genau. Dann haben wir noch ein größeres Projekt mit der Firma Leipa zusammen. Da haben wir im Februar erste Kartonagen hergestellt. Also das, jetzt, das war eine Kartonagenfabrik sozusagen. Und aus diesen Kartonagen wurden jetzt 550.000 Kartons für den Obi-Baumarkt hergestellt. Und die sind jetzt aktuell, kommen die in Umlauf mit einer Bewerbung drauf, das auf das Thema Moorschutz hinweist. Und die sind total begeistert. Und wir werden dabei auch unterstützt durch eine größere Initiative, die nennt sich Allianz der Pioniere. Also das sind ganz große Wirtschaftsunternehmen in Deutschland, die halt die Sache voranbringen wollen. Und die bewerben das dann auch für uns auch noch mit. Aber produziert haben wir das hier bei uns im Donaumoos mit unseren Moorfasern. Wir haben die Moorfaser, also die Moorkulturen geerntet, dann die zur Faseraufbereitung gebracht und dann hier vor Ort zur Kartonage verarbeitet. Und dazwischen gibt es natürlich ganz viele einzelne Wertschöpfungsketten, Glieder. Da ist eine Logistik dabei, da ist eine Trocknung dabei, dann Transport. Und wir versuchen halt das alles langsam aufzubauen. Und sind da aber jetzt wieder auf Fördergelder angewiesen, weil alleine der Donaumoos-Zweckverband kann sowas nicht stemmen. Also wir sind ein kleiner kommunaler Zweckverband. Wir haben eine Umlage von unseren Verbandsmitgliedern. Das sind alles Kommunen. Da weiß man ja, dass das Geld jetzt nicht auf der Straße liegt. Und von daher, um was Größeres aufzuziehen, braucht es halt auch politische und finanzielle Unterstützung.
Denn der Donaumoos-Zweckverband möchte eben nicht nur zeigen, wie sich Moorkulturen grundsätzlich weiterverarbeiten lassen, sondern ganz besonders, wie das bei Ihnen vor Ort in der Region passieren kann.
Ja, wir sind ja hier in der Region 10, also um Ingolstadt rum, wo ein wichtiger Automobilbauer ist, eine Automobilindustrie sich angesiedelt hat mit sehr vielen Zulieferbetrieben. Und hier haben wir ein Forschungsprojekt, also über das Projekt MoorBW, das ich vorher schon erwähnt habe, haben wir auch einen kleinen Versuch gemacht, dass wir mal getestet haben, ob so Moorkulturen auch für Interieurbauteile, für die Industrie, für die Automobilindustrie geeignet sind. Und es hat sehr positive Ergebnisse gebracht, worauf wir dann beschlossen haben, ein eigenes Kurzprojekt zu beantragen. Und da werden jetzt erste Hutablagen hergestellt für die Automobilindustrie. Und es wäre halt der erste Schritt hin, dass man ein nachhaltiges Bauteil hier in der Region produziert.
Mein Name ist Gerner Christian, ich bin Entwicklungsleiter bei der Firma Koller. Die Firma Koller ist ein mittelständisches Unternehmen in der Automobilindustrie und wir fertigen zurzeit hauptsächlich Leichtbausysteme, die im großen Stil dann in Fahrzeugen verwendet werden. Wir fertigen die Ladeböden zum Beispiel hinten im Fahrzeug, also die Abdeckung vom Reserverad, die Hutablage hinten, wenn man die Klappe aufmacht, dann bewegt sich ja hinten die Hutablage nach oben meistens. Das ist unser Geschäft in der Automobilindustrie und das fertigen wir zurzeit mit einem Leichtbausystem. Das besteht aus einem Glasfaserpolyurethan und im Kern eine Papierwabe, die stehend dann zwischen Ober- und Unterlage verbaut ist. Also wir haben bei uns im Prinzip, wenn man es ganz vereinfacht sagt, die Papierwabe raus und dann das Donaumoos-Produkt rein. Allerdings muss man dann dazu sagen, um aus dem Donaumoos so ein Produkt zu machen, das man bei uns verwerten kann, muss natürlich das entsprechend aufgearbeitet werden. Es hat schon viele gute Ideen gegeben, die man sagt, ja okay, warum hat sich das nicht durchgesetzt? Aber wenn man sich dann überlegt, warum, dass das alles, an was das scheitern kann, dann wird die Welt immer kleiner.
Die Kosten in den Griff zu bekommen, ist dabei nur eine der Herausforderungen. Es gilt auch, das Material dahingehend weiterzuentwickeln, sodass die Produkteigenschaften auch die Anforderungen der Industrie erfüllen können.
Die Vorgaben, die wir durch die, also wir wollen ja das in der Automobilindustrie, deswegen ja Motiv platzieren das Ganze. In der Automobilindustrie haben aber die Emissionsanforderungen an so einen Werkstoff extrem hoch. Ein Fahrzeuginnenraum hat ungefähr ein Volumen von 2 Kubikmeter. Und wenn Sie hier Emissionen reinbringen mit Geruch, Sie haben nur ein Teil drin, das da aus dem Ganzen ausschlägt, dann ist das sehr penetrant und sehr und für viele Leute sehr unangenehm. Also ich möchte es mal wegen bildlich darstellen. Die meisten von uns, also ich komme auch vom Land, da ist das alles weniger tragisch, wenn es nach Heustadel riecht. Aber wenn ich in ein neues Fahrzeug reinsteige, dann will ich nicht, dass das nach Heustadel riecht. Und da gibt es in der Automobilindustrie sehr strenge Vorschriften. Odur heißt das Ganze, da wird das getestet mit zertifizierten Nasen. Also das kann man sich so vorstellen, wir fertigen ein Muster. Das wird im Prinzip wird dann sofort verschweißt und also dass es nichts mehr ausdünsten kann. Dann wird das in zertifizierte Labore gebracht, wird in ein Gurkenglas gegeben. Ja, das ist vielleicht ein bisschen lächerlich, aber das ist so. Es wird in eine Art Glas gegeben, in ein fest verschlossenes Glas. Dann wird das Glas geöffnet und die zertifizierte Nase macht einen tiefen Zug daraus. Und das ist das, was wir jetzt aktuell in den Griff kriegen müssen. Weil wir haben jetzt zwar ein Mischungsverhältnis und haben eine Grasqualität, die wir verarbeiten können. Das ist alles im grünen Bereich besetzt. Haben wir auch in der Emission, ist alles in Ordnung. Also da werden wir die Automobilvorschriften gut bzw. sehr gut einhalten können. Also die Emission ist besser als bei den Recyclingpapieren. Da schneidet man mit dem Motiv-Material besser ab als wie mit Recyclingpapier. Aber die Odur, also die Geruchsbelastung, ist leider zurzeit noch außerhalb. Das ist jetzt der aktuelle Stand, den wir haben. Wir haben jetzt dann in unserem Institut, das uns die Gräser mischt, das Ganze besprochen, was man da dagegen tun könnte. Und wir haben jetzt aktuell dann ungefähr 5 Varianten, die lassen wir jetzt zurzeit fertigen, mit 5 verschiedenen Ansätzen, wie man das Ganze in den Griff kriegen könnte. Und wenn wir das dann haben, dann werden wir wieder alle 5 wieder ins Labor, wieder das Ganze von vorn bis hinten, von Emission bis Odur bis alles Mögliche, Brenntest, was halt so ein Automobilbauteil stemmen muss. Das wird dann da getestet und wenn wir das dann haben, dann machen wir im Prinzip eigentlich das erste Automotive-Teil, das man verbauen kann.
Für die erfolgreiche Implementierung setzt das Projektteam vor allem auch auf die enge Verschränkung von Forschung und Praxisanwendung.
Das ist eben das, so haben wir unser Projekt auch aufgesetzt, dass wir jetzt eine Grundlagenforschung machen bis zu einem bestimmten Bereich und dann in ein laufendes Serienwerkzeug. Also wirklich von der Serie weg hier ein Bauteil machen und das dann auch bei einem OEM, bei einem Automobilisten vorstellen. Das ist immer das, was man am besten die Technik, die Techniker, die Entwicklungen beeinflussen kann, wenn man das Bauteil am Tisch liegen hat. Da hilft die ganze Simulation und die ganze Präsentation ist eine Sache, aber wenn ich dann das Bauteil habe, das liegt am Tisch und es passt noch in ein jetziges Serienfahrzeug zur Erprobung, dann ist die Bereitschaft relativ groß, da mal zumindest das auszuprobieren. Es ist natürlich in der Automobilindustrie so, dass man das richtige Projekt zum richtigen Zeitpunkt haben muss. Meine, es ist einfach so, Technologieträgerfahrzeuge sind meistens kleinere Stückzahlen. Hochpreisige Fahrzeuge mit kleinen Stückzahlen, das sind Technologieträger, sagen wir. Und da ist dann, habe ich auch zu den Kollegen gesagt, das richtige Projekt am Start haben, mit der richtigen Stückzahl, dass das Ganze so industrialisiert werden kann, wie es das Projekt, das Fahrzeugprojekt erfordert. Und dann haben wir eine Chance.
Das Projektteam will dabei nicht nur mit einem neuen Kern aus Donaumoos punkten. Zukünftig sollen auch die Aufhängungen für die Hutablage als Biokunststoff entstehen.
Unser Ziel wäre es, ein größtenteils grünes Bauteil zu machen. Also auch Kunststoffe im Biopolymer. Also im Endeffekt ist das Substitution für einen normalen Spritzgusswerkstoff, für ein normales Kunststoffteil, das wir da jetzt vorhaben. Biokunststoffe sind ja in aller Munde, also zumindest in der Fachliteratur in aller Munde, dass das kommt. Und wir sind jetzt auf den Zug auch mit aufgesprungen, auch mit Basen vom Donaumoos, mit dem Kompandeur heißen die, die die Mischung machen, die erzeugen praktisch den Spritzgusswerkstoff und wir jagen den durch unsere Spritzgussmaschinen. Wir haben jetzt dann, ich glaube, 50 Kilo Mustermaterial bekommen von dem Hersteller. Da wird jetzt dann im Prinzip auch die ersten Gehversuche gemacht mit solchen Sachen. Dass man ein möglichst durchgängiges Produkt präsentieren kann.
Auf dem Weg zur Industrialisierung gilt es aber auch, noch weitere Fragestellungen zu klären. Etwa, wie sichergestellt werden kann, dass der natürliche Rohstoff in konstanter Qualität und auch ausreichender Menge zur Verfügung steht.
Es ist ja so, wir sind ja mit anderen Moorschutzinitiativen eng verbunden, haben da uns auch immer ausgeholfen, wenn jemand jetzt Material braucht hat von den Flächen, dass wir da noch Nachschub bekommen haben. Aber es ist natürlich hier auch von großem Interesse, dass man hier die Flächen vergrößert, wo Moorschutz oder wo Moorkulturen angebaut werden. Wir haben ja, der Donaumoos-Zweckverband hat ja insgesamt über 600 Hektar eigene Flächen. Sind zwar jetzt nicht alle so, dass man, also auf manche, also der Großteil der Flächen sind ja Wiesen. Da werden wir jetzt keine Moorkulturen drauf anbauen. Da müssen wir die Wiesen umbrechen, weil Moorkulturen ist ja eine Ackerkultur, also eine Dauerkultur auf Ackerflächen. Aber sobald wir halt eine Möglichkeit sehen, Flächen anzukaufen, wieder zu vernässen, dann etablieren wir halt Moorkulturen, wie jetzt vor allem das Rohrglanzgras, mit dem wir heute schon die meisten Versuche gemacht haben. Die nächste Kultur sind Säcken, wo wir heute jetzt was im Auge haben, wo wir nochmal 2,4 Hektar Säcken anbauen wollen. Und das kommt peu à peu, kommen immer jedes Jahr neue Flächen dazu. Auch Landwirte sind bereit, das selber auszutesten. Wir stellen da Saatgut zur Verfügung, beernten jetzt auch unsere eigenen Flächen, damit wir genügend Saatgut haben, um das den Landwirten zur Verfügung zu stellen, dass die Landwirtschaft da gefördert und unterstützt wird, um diese Kulturen anzubauen, weil wir stehen ja auch beim Anbau von den Kulturen nur am Anfang. Wir haben auch Flächen teilweise schon zweimal eingesät, weil sich die Kultur nicht etabliert hat. Und diese Erfahrungswerte, das muss man erstmal sammeln. Und wir bieten halt auch den Landwirten an, das auf unseren Flächen zu begleiten, anzuschauen, dass man da halt einfach Infoveranstaltungen macht, um die Landwirte zu gewinnen. Und ich denke, das Ganze ist am Wachsen. Und je mehr positive Signale kommen von außen, desto mehr, denke ich, auch springen die Landwirte darauf an, dass sie sagen, wow, das probiere ich jetzt einmal aus, das mag ich jetzt einmal sehen, wie man das bewirtschaften kann. Also das ist das eine, also dass man die Landwirtschaft versuchen zu überzeugen, aber auch die Produzenten, wie jetzt die Firma Leipa, dass sie einfach den Versuch wagt, mal das auszuprobieren auf andere großen Papiermaschinen. Und schließlich auch den Konsumenten am Ende, dass der das wirklich dann in der Hand hält und sagt, wow, das kann man aus diesen Moorkulturen machen. Das ist eine super Sache, da unterstütze ich die Region damit.
Wie langfristig und nachhaltig hier für einen erfolgreichen Moorschutz, aber auch dessen Nutzung vorgegangen wird, erklärt Stefan Jander vom Donaumoos-Zweckverband.
Ja, der Donaumoos-Zweckverband verfolgt einen sehr schönen Ansatz, weil er sehr ganzheitlich eigentlich angelegt ist. Und zwar in der Satzung des Zweckverbands heißt, der Donaumoos-Zweckverband soll das Donaumoos als ländlichen Siedlungs-, Wirtschafts- und Kulturraum erhalten für seine Menschen und für Flora und Fauna. Um all diese Aufgaben zu erfüllen, bedient sich der Zweckverband einer ganzen Reihe von Instrumenten. Beispielsweise erwirbt er Grundstücke. Wir haben mittlerweile ungefähr 600 Hektar im Grundstückseigentum. Das macht den Zweckverband zum größten Eigentümer im ganzen Donaumoos. Gleichzeitig pachtet der Donaumoos-Zweckverband auch Grundstücke. Er erwirbt natürlich auch sehr, sehr viele Tauschgrundstücke, die dazu da sind, um Landwirte, Eigentümer aus Moorschutzkulissen rauszutauschen, um die Landwirtschaft, die Bewirtschaftung der Flächen weiterhin möglich zu machen, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten. Gleichzeitig trägt er Maßnahmen, die dem Gewässerausbau dienen und natürlich Maßnahmen, die dem Aufbau neuer Wertschöpfungsketten dienen sollen. Um im Donaumoos langfristig erfolgreich zu sein und Erfolg beim Moorbodenschutz zu haben, geht es mittlerweile auch immer um neuere Wege, die wir einsetzen müssen. Und eines dieser Instrumente ist beispielsweise oder kann beispielsweise eine Flurneuordnung sein, die wir gemeinsam mit dem oder die der Donaumoos-Zweckverband gemeinsam mit dem Amt für ländliche Entwicklung Oberbayern initiiert. Ein erstes solches Projekt wird gerade angestoßen, befindet sich im Raum des Bayerner Fleckens. Der Bayerner Flecken ist eines unserer größten oder das größte Moorschutzgebiet aktuell. Und um hier eine Erweiterung gemeinsam mit den Eigentümern und den Landwirten zu erreichen, gibt es ein großes Flurneordnungsgebiet, das mehrere hundert Hektar umfassen kann. Die genaue Dimension ist noch in Abstimmung und im Idealfall gelingt es uns, mit den Menschen vor Ort hier ein Moorschutzgebiet im Bereich von bis zu 100 Hektar zu arrondieren. Wir versuchen nach Kräften zu unterstützen, viel Vorarbeit für das Amt für ländliche Entwicklung hier zu leisten, viele Grundstückseigentümer vorab zu informieren, einzubinden und Ängste und Sorgen im Vorfeld zu nehmen. Und ich habe vorhin den Bayerner Flecken erwähnt, allein in diesem Gebiet haben meine Kolleginnen und Kollegen jetzt innerhalb von einem halben Jahr mit über 200 Eigentümerinnen und Eigentümern gesprochen, dann auch die Bewirtschafter mit eingebunden. Das heißt, hier hat der Zweckverband als Initiator die Möglichkeit, sehr, sehr viel im Vorfeld schon abzuarbeiten. Und solche Gebiete oder solche Flächen, solche Areale gibt es an vielen Ecken im Donaumoos, wo wir jetzt nach und nach uns darauf konzentrieren, meine Kolleginnen und Kollegen, die dieses Projektmanagement beackern, dass wir einfach Flurneordnungsverfahren begleiten, anstoßen, womöglich auch initiieren, weil es doch eine sehr, sehr kleinparzellige Landwirtschaft im Donaumoos gibt, sehr kleinparzellige Grundstücksverhältnisse. Und hier kann man auch für die Eigentümer, für die Menschen vor Ort und auch für die Bewirtschaftbarkeit der Flächen sehr viel erreichen. Und natürlich schaffen wir mit jedem Hektar, mit jedem Quadratmeter letztlich, von dem es uns gelingt, den wieder zu vernässen, schaffen wir auch einen Wasserspeicher, der auch dem Hochwasserschutz dient. Maßgeblich für all diese Dinge ist in erster Linie der Bayerische Naturschutzfonds, der den Grunderwerb und das Personal mit bis zu 90% finanziell fördert. Und mittlerweile sind in den vergangenen 25 Jahren, seitdem ist der Bayerische Naturschutzfonds hier als Fördermittelgeber zuständig, mehr als 10 Millionen Euro ins Donaumoos geflossen. Ist also auch ein riesiger Faktor für die regionale Wertschöpfung, der hier entsteht.
Tatsächlich sind viele Engagierte wie der Zweckverband auf Fördergelder angewiesen, um mit ihren Projekten das Thema auch langfristig in die Praxis bringen zu können. Also hier auch ein Dankeschön an alle Stellen und Institutionen, wie etwa das Umweltministerium oder den gerade genannten Bayerischen Naturschutzfonds für diese Unterstützung. Und allen Beteiligten ein herzliches Danke für ihre wertvolle Arbeit und dass wir heute einen kleinen Einblick in ihr tägliches Tun erhalten haben. Wir hoffen, das Interesse an Paludikulturen ist zumindest geweckt. Und für alle, die noch mehr über nachwachsende Rohstoffe erfahren wollen, einfach auf www.carmen-ev.de reinschauen oder direkt bei uns durchklingeln. Wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn es auf die Hanffelder im Rottal geht. In diesem Sinne, alles Gute und bis dahin.